Sudele, ich habe da mal was vorbereitet. Genau, richtig. Ich habe versprochen, was über Bullet Journaling zu erzählen. Und zwar mit ohne Blümchen. Wie ich dazu komme, ja, irgendwie hat man auch als in der Softwarewelt die liebe Not, irgendwie den Alltag zu organisieren. Und jetzt die ganze Sache mit Corona und sowas hat es jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht, weil mit einem Mal hat man eben ja, den Job und die Familie alles unmittelbar aufeinander sitzen. Und ja, bei mir kam dann jemand vor 1,5 Jahren mit diesem Bullet Journal um die Ecke und ich dachte mir, das klingt eigentlich cool, ich probiere das mal aus und ich bin bis jetzt dabei geblieben. Einleitend, Content Warning. Ja. Also ich glaube, egal welches Buch man liest oder welches Stück man sich anschaut von diesen Management-Systemen oder also jedes irgendwas, alles, was irgendwie Personal Management draufschreibt oder sowas, bringt gezwungenermaßen irgendwie ein Stückchen Lebensphilosophie mit oder sowas. Ich lasse das jetzt hier, soweit es irgendwie geht, raus. Ich streif's mal ein bisschen oder sowas. Aber ist halt einfach so, Alltagsmanagement und Lebensorganisation, das hängt halt irgendwie unweigerlich miteinander zusammen. Das heißt, vom einen schwappt ein bisschen was vom anderen ins andere rüber und umgekehrt. Andere Prämisse, ich werde euch nicht sagen, was ihr tun sollt. Ich erzähle euch auch nicht die Wahrheit, sondern ich erzähle einfach nur das, was ich so getrieben habe und was bei mir jetzt ziemlich gut funktioniert hat. Und damit genug der Vorrede. Bullet Journal und der erste Kontakt, die meisten Leute, die das irgendwie zum ersten Mal hören oder davon lesen und dann danach googeln oder sowas, sind dann davon gleich wieder abgeschreckt, weil, oh mein Gott, Blümchen. Da findet man Bilder, die dann so oder so ähnlich aussehen, mit ganz viel Kalligrafie und Washi-Tape und angemalt und Pinsel und Sternchen und Stempel und schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Wunderschön anzuschauen, aber jeder, der sich dann vorstellt, dass ich sowas dann dass ich sowas machen soll und vor allen Dingen ich unterstelle jetzt mal, dass wir bei uns hier in den Vorträgen eine möglicherweise überdurchschnittlich hohe Computer-Nerd-Quote haben, ist dann das Geschrei, ich kann nicht schön schreiben und malen kann ich schon gar nicht und sowas mag ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, bäh, weg. Und dabei muss es das gar nicht sein. Das kann man machen, wenn einem das Spaß macht, aber man kann Bullet Journaling betreiben auch vollkommen ohne Blümchen, ohne Kalligrafie, ganz, ganz, ganz simplifiziert. Und was ich jetzt die nächste, keine Ahnung, wie lange auch immer wir hier brauchen, euch zeigen werde, also jetzt hier erzählen werde, das ist so ein bisschen so grob zweigegliedert mit einem fließenden Übergang zwischendrin. Ich erzähle euch erstmal, was der Ryder Carroll sich da ausgedacht hat, also wie er Bullet Journaling beschrieben hat. Wobei er fairerweise dann auch gleich von vornherein sagt, das ist keine Religion, also das ist nicht so wie, ich weiß nicht, wenn jemand von euch mal irgendwie eine Scrum-Schulung mitgemacht hat oder sowas, das Erste, was man immer zu hören bekommt, ist, wenn man Scrum macht, dann muss man Scrum machen und nicht irgendwie Scrum und dann abwandeln, weil dann ist es Scrum-Butt und Scrum-Butt ist immer schlecht und geht schief und zum Scheitern verurteilt. Also nein, das ist kein heiliges Ritual, sondern das ist ein Serviervorschlag, wo der auch von sich selber sagt, ihm hat es unheimlich geholfen. Und als er festgestellt hat, dass er mit immer mehr, je mehr Leuten mit er, also je öfter er mit Leuten über das Thema gesprochen hat, desto öfter passierte es ihm, dass die Leute leuchtende Augen gekriegt haben und die das ganz ähnliche Probleme hatten und das dann sie für sich übernommen oder adaptiert hatten. Dann hat er halt irgendwann mal ein Buch geschrieben und inzwischen ja, ein Geschäft, was auf dem ganzen Ding basiert. Ja, also das Buch, The Bullet Journal Method. Vor etwa 3 Jahren erschienen, also noch gar nicht so alt. Die Methode, dass er zum ersten Mal davon erzählt hat, ist schon ein bisschen länger her. Also so 2013 hat er zum ersten Mal das irgendwie in der Öffentlichkeit mal vorgestellt. Das Buch ist gut lesbar und es hat den erwähnten Philosophieanteil. Es ist so, das, so ein bisschen so das Typ. Also, wenn man es liest sich so nach dem Stereotypen-Ratgeberbuch. Möglicherweise sogar mit dem Touch des Amerikanischen. Das typische Ratgeberbuch mit, also mit ausführlicher Motivation und Erläuterung, warum man das so machen sollte. Und den ganz immer wieder eingestreuten obligaten Success-Stories, warum das jetzt so toll ist und warum Leute jetzt begeistert waren und ja, die einen den Leser motivieren sollen, warum man das eben auch machen sollen. Und so die Lebensphilosophie oder das, was eben, was er da immer wieder mehr oder weniger subtil reinstreut, ist das Thema Mindfulness, ein absichtsvolles Leben führen, also sich nicht einfach nur treiben, durchs Leben treiben lassen, sondern selber das Steuer in die Hand nehmen und sagen, was man denn eigentlich machen möchte. Was das Buch also auf keinen Fall ist, es ist keine Malvorlage, sondern das Ding ist absolut minimalistisch gehalten. Der macht da überhaupt nichts über, wie man das jetzt halt anlegen sollte oder sowas. Er hat gar irgendwo mal, hat er mal kleine Bildchen drin oder sowas, wie er was macht, aber das ist mit dünnen Linien und Text, das war's schon. Also da ist nichts mit Kalligrafie und Schnörkel und sowas. Als ich es gelesen habe und dann angefangen habe, fühlte ich mich ganz stark erinnert an einen anderen, der auch schon mal angetreten ist, so gute 10 Jahre davor, mit auch einer Methode, Getting Things Done, wie man sein Leben in den Griff bekommt, der David Allen. Und das, was der da vorgestellt hatte damals, das fühlte sich so beim Lesen so ein bisschen wie Vorgänger im Geiste an. Zumindest greift das Ganze gut ineinander. Wer so sich daran erinnert oder das anschaut, das Getting Things Done, das mit der Inbox, also ich bekomme irgendwas, eine Sache rein, ich schaue es mir an und dann entscheide ich, kann ich es in unter 2 Minuten erledigen? Wenn ja, dann mache ich es gleich, dann habe ich es aus dem Kreuz. Und ansonsten kommt es in eine Inbox, wird da verschriftlicht und damit habe ich den Kopf wieder frei. Das sind so Ideen, die kommen, also das passt wunderbar auf das Bullet Journal und möglicherweise hat das in irgendeiner Form auch bei der Findung von dem ganzen Party gestanden. So, also, was ist ein Bullet Journal? Außer, dass, wenn man die Leute fragt, was ist ein Bullet Journal, dass die irgendwie ein Büchle kladden oder irgendwas hochhalten. Das Ding ist ein, also er beschreibt selber als ein Zwischending aus Terminplaner, Tagebuch, Notizbuch, To-Do-Liste und Skizzenbuch. Also es ist so ein bisschen was von, also Notizbuch, To-Do-Liste auf alle Fälle, Skizzenbuch, wenn man will, Tagebuch, soweit man das gerne haben möchte, Terminplaner, ein Stück weit. So würde ich das mal umschreiben. Und es ist ein Arbeitsmittel. Also es ist was zum damit schaffen, da drin arbeiten. Es ist kein Kunstobjekt. Die Idee ist, dass man so ein Bullet Journal, wenn man es führt, dass man es immer greifbar hat, dass man es immer dabei hat. Und was auch immer man daraus selber dann macht, es soll Spaß machen, damit zu arbeiten. Gleich, ja, es passt, so, passt noch nicht so 100% in den Kontext, aber ich stelle es mal hier vorne jetzt halt weg. Weil ich gerade sage, jetzt halt soll immer greifbar, immer dabei sein. Eine Diskussion, die immer mal wieder aufkommt und irgendwas, was ich mich am Anfang auch gefragt habe, wie ich das denn mache. Man hat ja irgendwo auf der einen Seite hat man irgendeine Arbeit, eine Tätigkeit und danach hat man irgendwie noch möglicherweise ein Restleben. Und das hat jetzt hat im Allgemeinen nicht allzu viel zu tun. Wenn sich das zu sehr überlappt, dann würde ich mal sagen, Vorsicht, Burnout oder Workaholic oder sowas. Also, wie vereinbare ich das geschäftliche Management und das Privatleben? Und für mich hat sich beim Lesen dann irgendwie so herausgestellt, ja, gibt eigentlich nur eine Konsequenz, wenn es immer greifbar, immer dabei sein soll. Ich habe im Geschäft, habe ich ab und zu mal einen Gedanken mit, oh, darfst nicht vergessen, heute Abend in der Family noch das und das zu besprechen oder umgekehrt. Man hat morgens beim Frühstückstisch irgendwie in Gedanken schon irgendeine Idee, die für den Rest des Tages, fürs Geschäft dann vielleicht interessant sein könnte. Es überlappt sich und deswegen, also ich habe alles in einem Buch. Ich führe ein Leben und damit gibt es auch ein Bullet Journal. Und eine berechtigte Frage von Nerds an Nerds. Warum Buch? Warum nicht digital? Vielleicht, also ich war einer von den Leuten, die Vokabeln nur gelernt haben, wenn sie es abgeschrieben haben. Jede Vokabel 5 oder 10 Mal abschreiben, danach habe ich es irgendwann können. Nur angucken oder sowas funktioniert nicht. Sachen tippen funktioniert bei mir zum Lernen auch nicht richtig. Also ich brauche die Handschrift und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Jedenfalls implizieren das diverse wissenschaftliche Studien, die sich über Lernen, Lernforschung und sowas da tiefere Gedanken gemacht haben. Es ist einfach ein anderer kognitiver Zugang. Was man ja erreichen möchte dadurch, dass ich irgendwelche Gedankenaufgaben verschriftliche, ist, dass ich mich nicht mehr darauf verlassen muss, dass ich es im Kopf behalte. Und wenn ich es im Buch habe, dann habe ich auf der einen Seite die Gewissheit, dass ich es nicht mehr vergesse, aber gleichzeitig habe ich damit ein paar Synapsen nochmal anders verschaltet und behalte es vielleicht auf die Weise auch schon eher allein im Hinterkopf und krieg's damit schneller wieder auf die Platte. Dazu kommt noch irgendwo was reindiktieren oder irgendwo was kurz reintippen oder sowas. Das geht einfach schnell und da kann man auch viel, sehr schnell sehr viel Müll einfüllen. Wenn ich das Ganze mich hinsetzen muss und was schreibe, dann muss ich mich konzentrieren darauf. Ich muss mal den ganzen Rest drumherum ausblenden und ich muss mich so auf das Wesentliche reduzieren. Auf der anderen Seite, nichts ist so flexibel wie Stift und Papier. Also wenn ich jetzt dafür irgendwie eine Bullet Journal App hätte, die könnte mir jetzt eine Vorlage liefern für, wie mache ich Tagesnotizen, wie mache ich Besprechungsnotizen oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt auf die Idee komme, Real Story, Verwandtschaftstreffen, irgendwie kam er vom 100. ins 1000. und dann waren wir bei dem Thema, wie waren da eigentlich von dem und dem entfernten Verwandten eigentlich da nochmal damals die Verwandtschaftsverhältnisse. Und dafür gibt es in keinem Bullet Journal oder was auch immer eine Vorlage, aber auf der anderen Seite waren das ein paar Sachen, die ich einfach unbedingt behalten wollte. Erstmal mussten wir uns verständigen, wir brauchten ein Vehikel dafür und zum anderen, ich wollte es danach einfach behalten, weil das Information war, die ich so nicht kannte, mir nicht so bewusst war und die ich nicht wieder vergessen wollte. Also Buch aufklappen, eine leere Seite suchen, Papier und Stift her und dann haben wir halt Stammbaum gemalt. Und das geht halt, also so wunderbar unkompliziert und flexibel und so direkt habe ich das mit keinem elektrischen Tool bis dato erlebt. Und dann, so als letzter Punkt eben, weil es offline ist, da blinkt nichts, da flackert nichts, da kommt kein Pop-up, da kommt kein Pling-Pling, weil wieder der Messenger eine Nachricht reingebracht hat. Also im Buch nennt er das Ding, glaube ich, den geistigen Rückzugsort, so sein, das eigene Bullet Journal. Und man ist eben bei sich, man konzentriert sich drauf, man hat für ein paar Minuten einfach mal keine Ablenkung, wenn man da irgendwas reinformuliert. So, dann springe ich mal direkt rein, wie so ein Bullet Journal aufgebaut ist. Also ich erzähle mal, was drin steht. Danach erzähle ich, wie man reinschreibt und von wie man reinschreibt, schlittert man dann so diagonal rüber zum wie man es benutzt. So. Das Ding, die Abschnitte, die da drin sind, die nennt der Writer, nennt die Collections. Und wer jetzt bei Collections oder sowas oder dem, was ich jetzt erzähle, irgendwie an To-Do-Listen denkt oder sowas, der liegt da ganz richtig. Nur To-Do-Listen in einer strukturierten Reihenfolge und Anordnung. Und ich amüsiere mich, habe mich in letzter Zeit sehr amüsiert, immer wenn ich die Comics da vom Erzähl mir nichts und vom Islieb gelesen habe und habe mir gedacht, oh, die haben eine ganze Comic-Reihe gemacht, nur um so einen Vortrag hier zu illustrieren. Übrigens, weil der hier erwähnt, ADHS macht es mir echt schwer, mich zu strukturieren. Wenn man so das Blog vom Ryder Carroll liest oder in dem Buch liest oder sowas, so das Wörtchen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Konzentrationsschwierigkeiten, das ploppt immer wieder raus und offensichtlich fühlen sich in diesem Hafen viele Leute mit, die das Problem haben, daheim und finden eine Methode, das Ganze irgendwie damit da in den Griff zu kriegen. So. Der typische Bullet Journal Stack, also der Stapel an Indizes, die man so hat, ist in dieser Reihenfolge ein Index, ein Future Log, ein Monthly Log, ein Daily Log und sonstiges. Also weitere solche Collections, also Dinge, wo ich eine Überschrift drüber schreibe und danach drunter thematisch sortiert Informationen sammle. Im Original benutzt er irgendeine Kladde, also irgendwie ein gebundenes Buch mit einer gewissen Anzahl leerer Seiten. Und damit arbeitet er. Als erstes schreibt er auf den ersten zwei Doppelseiten, führt er den Index, dann lässt er eine Seite, lässt er ein bisschen Platz für einen Future Log und dann fängt er mit dem ersten Monthly Log an und danach kommt das Daily und nach ausreichend viel Seitenabstand oder ich weiß nicht, manche Leute drehen das, ich meine, das kann man ja auch machen, wenn ich das Buch so habe. Wenn ich das auf den Kopf drehe, dann kann ich es ja auf den Kopf von hinten wieder richtig blättern. Ich glaube, so führen manche auch die anderen Collections. Muss man ausprobieren, was einem da mehr liegt. Über das Problem, dass man einem irgendwann in so einem fixen Buch, in einem gebundenen Buch mal der Platz ausgeht und man irgendwo anders weiterschreiben kommt, da komm ich nachher noch drauf. Ja, schauen wir uns mal als erstes mal die Sachen. Ich erkläre es jetzt nicht genau in der Reihenfolge, sondern mal so, wie es von der Benutzung her, wie die Benutzung etwa die Reihenfolge ist. So. Ja, so fühlen sich, glaube ich, viele, wenn es des Morgens losgeht und die Arbeit dann über sie hereinbricht. Na, es war wohl ein Fehler, schon wieder aus dem Bett zu steigen. Na, vielleicht fühlen sich die Morgende besser an, wenn man das mit so einem Bullet Journal oder irgendwas auch immer organisiert. Es geht los mit dem Daily Log. Das ist so das Arbeitstier, mit dem man schafft. Das ist die Inbox, wo man seine Aufgaben reinschmeißt. Das ist, also der Tag beginnt damit, dass man das Daily Log aufschlägt und da das da an der nächsten freien Stelle das Datum reinschreibt. Und dann lädt man da im Laufe des Tages einfach alles ab, was einem so erstmal entgegenkommt. Also declutter your mind, also Hirn entramschen ist das Stichwort. Es darf alles da rein, anything goes, sortiert wird im Zweifelsfall später. Wenn man noch nicht sofort weiß, wo man es irgendwo reinschreiben soll, ha, soll ich das jetzt in irgendwo eine Collection reintun oder gehört das eher dorthin? Im Zweifelsfall einfach mal ins Daily Logs, wird dann später sortiert. Und so ein Daily Log, da schreibt man halt die Seite runter und wenn sie voll ist, blättert man um und schreibt auf der nächsten Seite weiter. Das macht man so lange, wie der Tag halt dauert. Manche Tage bei mir haben zwei Zeilen, manche haben zwei Seiten. Das, ja, was halt so kommt, nicht wahr? Ist im Voraus einfach nicht abzusehen. Das heißt, wenn man sich das Buch irgendwie anlegt oder sowas, es macht keinen Sinn, sich die Daily Logs irgendwie schon also im Voraus schon ganze Tage anzulegen, wo man dann das Daily Log reinschreibt. So, es gibt das, also das ist so das Tagesgeschäft. Dann gibt es noch das Monthly Log. Die Idee vom Monthly Log ist, das soll die Vogelperspektive über den aktuellen Monat bieten. Der Ryder Carroll schlägt vor, dass man sich einfach eine Doppelseite hernimmt. Auf der einen Seite zeichnet man sich einen Kalender von dem Monat, auf der anderen Seite hat man Platz für Aufgaben. Und in die Aufgaben schreibt man rein, was ist für diesen Monat wichtig. Also entweder Sachen, die einem von außen her aufgedrängt werden, weil man muss sie erledigen, keine Ahnung, Deadline, Projekt XY, Klausur stellen, whatever, Termin beim Hausarzt vereinbaren, Zahnarztkontrolle, etc. Also was einem eben, also was wichtig ist. Genauso aber auch Sachen, wo man sich selber sagt, Mensch, es wäre toll, wenn ich diesen Monat das und das täte. Also ich habe mir zum Beispiel gerade unlängst mal wieder geguckt, was kommt denn jetzt demnächst im Kino? Da waren doch ein, zwei Sachen, die ich schauen möchte. Und ich habe jetzt mir ins Monthly Log mal die Startdaten vom Kino rein mit der Notiz, so mit dem Pointer an mich selber. Fragst rechtzeitig mal bei ein, zwei Kumpels an, vielleicht kann man es ja riskieren, ins Kino zu gehen. Bei Leuten, wo das Manns, also bei Leuten, die einen großen Durchsatz haben mit Aufgaben und Planung und sowas kann man sich auch überlegen, ob man noch ein Weekly Log als Zwischenschicht noch einzieht. Funktioniert genauso, nur halt auf die nächsten 7 Tage. Was man auf die Kalenderseite übrigens reinschreibt, das ist dann jetzt nicht unbedingt der vollständige, allumfassende Kalender mit allen meinen kleinen Verabredungen, Diensttelefonaten etc. etc., sondern auch da soll der Fokus auf der Idee der Vogelperspektive bleiben. Das heißt, ich schreibe mir da die Eckdaten rein, die halt wichtig sind. Bei mir stehen da Sachen drin wie Deadlines für irgendetwas oder wichtige Ereignisse, die ich einfach so in der Planung berücksichtigen muss, wir fahren einen Tag lang weg oder sowas. Sowas landet da drin. So, und dann gibt es noch das Future Log. Das ist so alles andere, was irgendwie einen Zeitpunkt oder Zeitraum hat, oder also alles andere, was irgendwie noch so anliegt, aber was außerhalb des aktuellen Monats liegt. So zukünftige Aufgaben, wie schon gesagt, gerne erstmal ins Daily Log schreiben und dann, wenn man sagt, ja, Mensch, ist, wenn man mal, den, also kann ja sein, dass man nicht gleich weiß, an welchem Datum irgendwas ist, dann hat man es mal notiert, man muss das und das machen, dann hat man nachgefragt und sowas, weil bis wann muss es denn fertig sein? In einer Woche, in 2 Wochen, dann stellt man fest, was, in 6 Wochen? Und das ist ja noch hin und dann kommt es, dann schiebt man es ins Future Log. Hauptsache, es ist mal erstmal fixiert und man fällt's nicht, kriegt's, ver verliert es nicht vom Radar und sortiert es dann später ein. So, und als letztes gibt es dann noch den Index. Das ist der Anfang vom Buch. Das soll einem den Überblick, also ist es Inhalts, also letztendlich ein händisch geführtes Inhaltsverzeichnis und gleichzeitig sowas ein bisschen wie ein Schlagwortregister, wo man sich einfach notiert, welche Collection habe ich oder welches Ding habe ich auf welcher Seite in dem Buch angefangen. Also der Vorschlag ist, dass man die, also nein, die Idee ist, ich gehe bei dem, ich, wenn ich eine neue Seite aufschlage in dem Buch, ich nummeriere die Seiten durch oder ich nehme mir als erstes, wenn ich das Buch habe, fange ich einmal her, neu kaufe so einen Klatten, dann gehe ich einmal her und nummeriere die Seiten durch. Wenn ich irgendwo einen neuen Eintrag anlege, außer Daily Log, weil das mache ich ja ständig. Also wenn ich ein neues Monthly Log anfange, weil der neue Monat anfängt. Oder weil ich irgendwo eine separate Sammlung von Stichpunkten anlege für irgendein Projekt. Oder sowas. Dann schreibe ich das vorne in den Index rein. Da schreibe ich hin, okay, Monthly Log, August, Seite sowieso. So. Das soll einfach als Überblick dienen, dass man weiß, was steht wo. Und gleichzeitig kann man es auch wirklich als Schlagwortding nehmen. Also wenn ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich arbeite an einem Buch zum Beispiel und recherchiere da über irgendein ein fachliches Thema oder sowas, dann kann ich mir da auch irgendwie bestimmte Brocken oder sowas, die ich dazu mache, da als Stichwort reinschreiben, also angenommen, es gibt eine Handvoll historischer Persönlichkeiten, über die ich was recherchiere und schreibe, dann kann ich die da auch in den Index reinschreiben und dann immer Seitennummern dazu schreiben, wenn ich irgendwo in irgendeinem Zusammenhang was über die schreibe. So machen, wie man es gerade selber braucht, ist da die Devise. Und ansonsten, wenn es irgendein anderes Thema gibt, was jetzt nicht so, also unmittelbar termingebunden ist oder sowas, aber was ich mir irgendwie selber organisieren muss, zum Beispiel der nächste Sommerurlaub oder ähnliches, dann mache ich mir dafür eine weitere Collection. Also ich nehme eine weitere Seite, eher weiter hinten im Buch, nehme eine leere Seite, schreibe eine Überschrift drüber, um was soll es da gehen in dieser Collection, also Planung Sommerurlaub 2022 zum Beispiel. Mache einen Index-Eintrag vorne rein, Planung Sommerurlaub 2022 beginnt auf Seite sowieso. Und dann bin ich frei, da drinne meine Informationen zu sammeln, zu organisieren etc. Wenn ich irgendwelche größeren Trümmer habe, dann kann ich sozusagen eine Art, na, nicht ganz ein Mini-Journal anfangen, aber ich kann natürlich irgendwelche großen Brocken wieder in weitere Unterkollektionen teilen. Also Beispiel, ihr arbeitet an irgendeinem großen Projekt und dann gibt es ja immer wieder so größere Meilensteine. Also Thema bei mir zum Beispiel in dem Projekt ist gerade Migration von Anwendung XY auf OpenShift 4. Das ist so ein Ding, das läuft über längere Zeit, das hat viele Sachen, an die man denken muss, aber irgendwann wird es mal vorbei sein. Das heißt, da gibt es bei mir unter der großen Überschrift von dem Projekt gibt es bei mir so eine Subcollection über die OpenShift-Migration. Gegebenenfalls kann man sogar einen eigenen Index dafür anlegen für seine Subcollections, je nachdem, der dann irgendwie thematisch ge geschlüsselt ist oder sowas, wenn das Sinn macht. wie gesagt, muss man nicht machen, aber wenn das irgendwas Größeres ist, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand für, keine Ahnung, Diplomarbeit, Promotion oder ein Buch oder sowas, eine lange Recherche macht oder sowas, dann macht es möglicherweise Sinn, sich dafür einen eigenen Index anzulegen. So, was man dann auch noch oft sieht, ist, also wenn man sich solche Bullet Journals anschaut von Leuten, sind so Habit Trackers, also die man dann irgendwie dann oft auch noch dann aufwendig kalligrafiert, irgendwelche Kästchenlisten haben, wo sie dann ankreuzen, wie oft sie meditiert haben und etc. etc. Das kann kann man zum Beispiel, also je nachdem, um was es geht, sich beim Anlegen vom Daily-Eintrag irgendwas machen. Also zum Beispiel habe ich von Leuten gelesen, die sagen, sie haben so das Problem, dass sie vergessen, einfach den Tag über zu trinken. Und die haben dann sich einfach jeden Tag, wenn sie ihren Daily-Eintrag angelegt haben, da nebendran nur kurz hingeschrieben, Wasser-Doppelpunkt und dann sich 6 Kästle markiert und haben gesagt, okay, und bis zum Abend ist mein Ziel, dass ich in jedem der 6 Kästle ein Kreuz gemacht habe, dann habe ich 6 Gläser Wasser den Tag über getrunken, das wird dann ja wohl ausreichend sein. Also so der persönliche Reminder. Oder wenn jemand darauf achten muss, dass er regelmäßig Medikamente nimmt. Und das nicht nur eins ist, was mal einmal morgen ist, sondern mehrere Sachen sind, die man möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten nehmen muss, dann könnte man sich da eine Liste machen, wo man dann da halt Kreuzle reinmacht. Als Reminder habe ich das schon gemacht. Umgekehrt kann man die Dinge auch nutzen, so zur persönlichen Bestätigung oder als Trainingsplan. Also Beispiel, wenn ich mir vornehme, ich muss mehr Sport treiben und ich mache mir jetzt in meiner Monatsübersicht eine Liste, an welchen Tagen ich mindestens 15 Minuten joggen war. Mal so aus der Luft gegriffen. Und dann kann ich mir gegen Monatende anschauen, okay, wie eisern war ich dabei, wie bin ich denn meinen Vorsätzen treu geblieben und kann mir dann so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, guck mal, da warst du 10 Tage am Stück, jeden Tag warst du draußen und bist gelaufen, obwohl du genau weißt, an den und den Tagen war schlecht Wetter. Mensch, gut. Umgekehrt, was nicht funktioniert, so Tracking, so Habit-Tracking funktioniert, ich sehe schon, ich habe das Bild zu groß gelassen, zu spät. Aber das Wesentliche sieht man. So Habit-Tracking nützt nur, wenn man es auch möchte. Also sich einen Tracker reinzuschreiben, um sich selber schlechtes Gewissen zu machen, das funktioniert nicht. Wenn man mehr Sport treiben möchte, dann muss man es auch wollen. Wenn man Kekse essen möchte, wenn die eigentliche Intention ist, Kekse zu essen, dann wird man deswegen nicht anfangen, Sport zu treiben, nur weil man dann jetzt da irgendwie so Cashle malt. So. Problem, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, mit den gebundenen Büchern die Seiten sind halt fest drinnen, nicht? Also ich kann, und es ist manchmal sehr schwer abschätzbar, wie lang wird irgendeine Collection oder wie entwickelt sich irgendwas. Klar, ich kann anfangen von vorne, ich kann das Future Log, dafür lasse ich mal, also ich mache den Index, ich lasse ein bisschen Platz, ich mache das Future Log, dafür lasse ich, keine Ahnung, zwei Doppelseiten Platz und dann fange ich mit dem ersten Monat, mit dem Januar, mit einer Doppelseite und danach schreibe ich das Daily Log für den Januar, danach mache ich das Monthly Log für den Februar, danach schreibe ich das Daily für den Februar weiter. Also so entwickelt sich das linear von vorne nach hinten. Aber dann sind ja noch so diese ganzen anderen Collections. Jetzt könnte ich damit von hinten her irgendwo anfangen oder zwischendrin eine Schätzung machen. Ja, so viel wird es wohl, da wird es wohl passen. Und dann fange ich eine Collection an. Ich lasse mal, denk mir erst, das ist eine kleine Sache, ich nehme dafür eine Seite. Dann kommt was anderes, ich nehme halt die nächste freie Seite, direkt dahinter und dann stelle ich fest, oh, jetzt geht mir der Platz aus. Und das, was der da vorschlägt, ist, nennt er Threading. Der Informatiker würde es wahrscheinlich eine doppelt verkettete Liste nennen. Der geht einfach her und sagt, okay, ich habe hier jetzt eine Collection oder einen Abschnitt über, ich nehme jetzt beispielshaft mal 4 Seiten. Und nach der 4. Seite stelle ich fest, ich brauche mehr Platz, ich muss woanders weitermachen. Dann suche ich mir in meinem Bullet Journal eine andere Stelle, wo Platz ist, setze das Ganze dort fort, schreib eine Überschrift drüber und bemerke irgendwie sowas wie von wegen Continue, das ist die Fortsetzung davon. Und schreibe dann dort auf der Seitennummer nebendran die Seitennummer, wo es davor, also als erstes mal klar, ich fange einen neuen Blog an, ich mache eine Überschrift und Standardprozedur ist, ich schreibe eine Überschrift, also schreibe ich einen Index-Eintrag. Jetzt habe ich also angenommen, das war Geheimprojekt Fu. Dafür hatte ich jetzt schon einen Index-Eintrag. Geheimprojekt Fu ging von Seite, keine Ahnung, 50 bis 53. Jetzt bin ich auf Seite 70, habe ich auf Seite 70 angefangen, weiterzumachen. Schreibe ich da drüber Geheimprojekt Fu in Klammern Continued. Schreibe ich im Index vorne rein beim Index-Eintrag Geheimprojekt Fu. Hinter der Seite 50 schreibe ich jetzt hin bis Seite 53, weil jetzt weiß ich ja, so weit geht's, Komma Seite 70 bis. So. Und dann weiß ich, okay, wenn ich im Index, über den Index danach suche, weiß ich, okay, es gibt zwei Abschnitte, einmal auf Seite 50, einmal auf Seite 70 beginnend. So im direkten Lesefluss ist das aber sehr unpraktisch, weil dann muss ich immer wieder zurück zum Index blättern, wo geht's weiter? Das kann unübersichtlich werden. Und die Idee, da ist dieses Threading, auf der Seite 70, die ich neu angefangen habe, da neben dran zu schreiben, neben die Seitenzahl in Klammern zu schreiben, Seite 53, dann weiß ich, okay, wenn ich da davor möchte, muss ich auf Seite 53 blättern und umgekehrt auf Seite 53 schreibe ich nebendran in Klammer Seite 70. Das heißt, wenn ich den ersten Teil nochmal lese, sehe ich direkt auf der Seitennummer, okay, weiter geht's auf Seite 70. Und damit kann ich, vermutlich gehört ein bisschen Erfahrung dazu, auch um abschätzen zu können, wie viel Platz man lässt, dann wird es einem nicht zu oft passieren, dass man solche Blocksprünge hat. Aber wenn es dann mal passiert, dann sind es nicht allzu viele und dann kommt man damit ganz gut durch. So, das wäre es zum, was in einem Bullet Journal drinsteht. Der nächste Punkt wäre, wie schreibe ich es rein? Und das Schlagwort dazu ist Rapid Logging. Das heißt, die Idee ist, ich möchte schnell auf den Punkt kommen. Das ganze Rapid Logging, die Idee ist, erfassen und strukturieren von Gedanken und zwar möglichst schnell. Jeder Eintrag, den ich mache, hatte ich jetzt gerade ja schon gesagt, irgendwas, wenn ich einen neuen Abschnitt, was auch immer anfange, bekommt eine Überschrift und damit einen Index-Eintrag. Außer dem Zeug, was ich ins Daily Log kippe. Und meine Notizen schreibe ich in Stichworten. In Englisch Bullets und daher der Name Bratkartoffel, Bullet Journal, also das heißt ein Tagebuch bestehend aus kurzen Stichworten. Und die Kürze hat mehrere Vorteile. Erstens mal überfrachtet man das Ganze nicht. Es bleibt immer noch, so eine Seite auf eine, wenn man eine Seite aufschlägt, man hat auf einen Blick einfach sehr viel Information und zwar kondensierte Information, weil wenn ich mich kurz fassen möchte, zwingt mich das zum kurz innehalten, nachdenken und aufs Wesentliche reduzieren. Wenn ich das Telefon unterm Ohr klemmen habe, dann fange ich nicht an, nebenher einen Aufsatz zu schreiben als Gesprächsnotiz, sondern ich mache das so kurz und knackig wie möglich. Ich halte die wichtigen Eckdaten fest. Und von den Bullets, die Dinger haben eben ja von dran Punkte, Stichworte oder sowas, die haben gewisse Vokabeln, nämlich vorne dran, also mit was man so anfängt, ob man einen Punkt oder einen Strich oder einen Kringel macht. Man kann die Dinger noch selber erweitern, sagt da auch selber, wenn einem da noch irgendwas einfällt, was einem im Arbeitsalltag unheimlich hilft, dann kann man sich da noch eigene Symbole für einfallen lassen. Man sollte nur aufpassen, dass es nicht ausartet, weil es sollte immer noch auf einen Blick alles verständlich sein. Das, was er so als Standardvokabular vorschlägt, sind Aufgaben, also Sachen, die man erledigen muss, die bekommen einen Punkt. Ereignisse, also irgendwas, was passiert ist, bekommen ein, ich glaube, ich habe es genau verkehrt rum geschrieben, Haschlamperei. Ereignisse sind ein Kringel und Notizen sind so Spiegelstriche. Bitte die Folie ignorieren und es genau umgekehrt machen. Ich verbessere das noch in PDF nachher. Also Aufgaben, klar ist irgendwas, ein Item, wo es was zu erledigen gibt. ein Ereignis ist irgendwas, was im Laufe des Tages passiert ist. Und Notizen sind dann irgendwelche Gedanken, die ich dann mit einem Spiegelstrich mache. Und das Ganze kann oder soll durchaus also hierarchisch gegliedert werden. Also kann in so einem Daily-Eintrag zum Beispiel drinstehen, Kringel, Telefonat mit Herrn XY über Projekt ABC. Und danach in Spiegelstrichen, in zwei Spiegelstrichen, kurz die beiden wichtigsten Sachen, die aus dem Gespräch rausgekommen sind, die man halt festgehalten hat. Und dann vielleicht noch ein Punkt für ein To-Do, was man daraus selber mitgenommen hat. Das ist dann die ganze Gesprächsnotiz, ist kurz und knackig, passt dann in vier Zeilen und man hat dann hoffentlich noch wieder auf der Pfanne, worum es da genau ging. So, für die Aufgaben, warum die einen kleinen Punkt haben, das hat einen Hintergedanken, weil diesen Punkt kann man dann erweitern zu anderen Symbolen. Als Punkt ist es, eine offene Aufgabe. Wenn ich aus dem Punkt ein Kreuzle mache, ist es eine erledigte Aufgabe. Manchmal stellt man fest, dass eine Aufgabe irgendwann gar keine Aufgabe mehr ist, weil es sich erledigt hat, dann streicht man das Ganze komplett durch. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, so ein größer und ein kleiner Zeichen draus zu machen, dran zu pappen. Und das hat mit dem Übertragen zu tun, auf das ich jetzt gleich noch komme. Also das größere Zeichen heißt übertragen, das heißt, es ist weitergerückt nach hinten ins Buch, in eine Collection rein oder ins Monthly Log, ins nächste Monthly Log vom nächsten Monat. Oder es ist kleiner. Dann ist es eingeplant worden, das sind also Aufgaben, die zwar ein Datum haben oder so, also irgendwie was zu tun haben, aber außerhalb des aktuellen Monats liegen. Das heißt, sie werden im Buch nach links, also nach vorne geschoben, zurück ins Future Log. Und diese Piktogramme braucht man, weil ich hatte ja schon gesagt, Leute schreibt, also, oder was heißt ich sage, der Writer sagt, Leute, wenn Sachen, Aufgaben reinkommen, das Daily Log ist das Arbeitspferd, das ist im Zweifelsfall mal die Gedankenhalde, kippt das alles da rein, sortiert wird im Zweifelsfall später. Und wenn dann irgendwas umsortiert ist, dann kann man mit diesen größer und kleiner Zeichen anzeigen, wohin man es übertragen hat. So, übertragen. Das Stichwort. Ja, Aufgaben, wenn man sie hat, sind unangenehm, schieben macht es nicht besser. Was einem hilft, ist manchmal ein bisschen Betrachtung, die Betrachtung mit etwas Abstand. Wenn ich also der Tag rum ist, dann schaue ich mir, oder wenn der Tag rum ist und wenn der Monat rum ist, dann schaue ich mir an, was noch an offenen Aufgaben da ist. Und bewerte diese Aufgaben bei der Gelegenheit auch. Also wenn es noch wichtig ist, dann schiebe ich es. Dann wird's, oder wenn es irgendwie also von Relevanz ist, aber jetzt nicht irgendwie so an ein Datum gehängt ist, sondern irgendwie eine bestimmte Projekt- oder Kontextzugehörigkeit hat, dann verschiebe ich es in die Collection rein. Ist es zwar wichtig, also relevant, aber weit außerhalb des aktuellen Zeitfokus, dann verschiebe ich es, dann plane ich es ein, dann schiebe ich es also in das Future Log. Oder aber ich stelle fest, hat sich von allein erledigt oder ist einfach nicht mehr wichtig oder hat für mich keine Relevanz mehr, streiche ich es durch. Ganz wichtig an der Stelle, es ist ganz normal, am Ende von einem Tag oder am Ende von einer Woche oder am Ende von einem Monat, dass man offene Punkte finden wird. Das ist einfach der Lauf der Dinge, dass man nicht, also irgendwas A, irgendwas bleibt immer mal liegen, B, es ist unmöglich, einen Zeitpunkt zu definieren, wo man sagt, so, ich bin gerade mit allem fertig. Ich mache jetzt hier mal Bullet Journal und danach auf zu neuen Ufern. Ich fange mit was Neuem an. Den Zeitpunkt gibt es nicht. Man ist immer irgendwo zwischendrin. Was einem an der Stelle bewusst werden kann, ist, wenn man mit Leuten redet, kannst du nicht, möchtest du nicht, du, ich bräuchte noch, kannst du mal schnell oder sowas. Wenn man mit sowas gefragt wird, Ja sagen ist viel leichter als Nein sagen. Und wer da dafür anfällig ist, wird merken, dass er in seinem Daily Log ganz, immer mehr Punkte hat. Davon werden viele offen bleiben. Und wenn er sich die ganzen durchliest, wird er erstens mal merken, wow, das ist viel, das wird möglicherweise immer mehr. Und sich dann hoffentlich auch mal die Frage stellen mit, ey, warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich? Muss ich das machen oder ist auch mal der Punkt zu kommen, zu sagen, der Punkt gekommen zu sagen, ey Leute, ist, du bist zwar nett oder sowas, aber ich habe gerade keine Zeit, es geht nicht. Oder du ganz ehrlich, ich habe auch viel zu tun und das ist eigentlich eher deine Aufgabe. Das kannst du mir jetzt nicht abdrücken. Wenn man sich das dann mal auf die Weise so schriftlich vor Augen führt, bei jedem einzelnen Salamitaktik, bei jeder einzelnen Salamischeibe, merkt man es vielleicht noch nicht so, aber wenn man es dann mal so im Block vor sich hat, dann geht einem da möglicherweise der Seifensieder auf. Was einen so, streifen wir den Philosophie-Teil. Das Thema Reflexion, dieses Durchsehen der Aufgaben ist auf der einen Seite übertragen, auf der anderen Seite aber auch mal ein bisschen darüber nachdenken, was mache ich hier, was treibe ich hier eigentlich und ist das alles sinnhaftig und ist das immer noch auf Kurs mit dem, was ich eigentlich machen möchte. Ja, umgekehrt hilft es einem auch, wenn man so da sitzt, wie abends da sitzt und sagt, schon wieder ist ein Tag vorbei und ich habe absolut nichts auf die Reihe gekriegt. Wenn man sich dann so das Ding da anschaut, so den Tag, die Woche oder was auch immer man sich als Abschnitt gerade vornimmt und dann sieht, dass man sehr viele Sachen abgehakt hat, dann ist dieses dann stellt man fest, dass dieses Gefühl mit ich habe ja gar nichts auf die Reihe, der Tag ist rum, was habe ich heute eigentlich gemacht, ich kriege ja gar nichts auf die Rille oder sowas, ist alles schrecklich und so, das geht damit ein bisschen weg. Weil man einfach sieht, man hat es notiert gehabt, es hatte einen Grund, warum man es notiert hat, weil man hat es nicht wieder rausgestrichen, sondern es hatte seine Berechtigung da zu sein und ich habe es bearbeitet, ich habe es abgehakt. So, die Sachen, die noch nicht fertig sind, man kann sich anschauen, was ist denn noch nicht fertig? Kann man die Frage stellen, warum ist es denn noch nicht fertig? Woran liegt es denn, dass ich irgendwas nicht erledigt bekomme? Liegt es daran, dass mir die Zeit fehlt? Liegt es daran, dass ich das Gesäß nicht hochkriege, weil es eine unangenehme Tätigkeit ist? Dann kann man dem ein bisschen auf den Grund gehen, mal sich so einen Spiegel stellen, sagen, ja, was muss ich denn ändern? Also ich kann auch dem beim Durchgehen aktiv priorisieren, kann sagen, okay, was ist denn von, ich habe hier jetzt, keine Ahnung, 2 Dutzend To-Dos rumliegen. Was ist denn jetzt gerade am wichtigsten? Mit was fange ich denn morgen meinen Tag an? Was haue ich als erstes weg? Umgekehrt kann ich auch feststellen, wenn ich jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal irgendwas übertrage und weiterschiebe, oder wenn ich so einen Habit-Tracker habe, wo ich reinschreibe, ich möchte, keine Ahnung, jeden Tag, ich nehme mal das Jogging-Beispiel nochmal her, ich möchte jeden Tag mindestens eine Viertelstunde laufen gehen. Und dann stelle ich fest, dass ich quasi nie ein Kreuz reinmache. Dann ist vielleicht ein Grund, mich selbst zu fragen, warum wollte ich das eigentlich? Was habe ich mir denn davon versprochen? Und liegt es einfach daran, dass ich mich nicht motivieren kann oder ist eigentlich das, was ich haben möchte, eigentlich was ganz anderes und ich muss noch mal links und rechts gucken. Das Ganze schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe, so dieser, gibt es irgendwie so diesen, weiß nicht, ob es ein echter Zen-Spruch ist oder nur einer, der als Urban Legend durchs Internet geistert, sowas. Meditiere 20 Minuten täglich, es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. Soll heißen, also ich finde diese Reflexion, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Teil davon. Und für mich war immer, seitdem ich das Bullet Journal führe, immer so das Alarmzeichen, wenn ich irgendwann vormittags feststelle, ich habe noch gar nicht das Datum drüber geschrieben und ich habe auch gestern gar nicht über die offenen Punkte von gestern drüber geguckt. Also mir fehlt so dieser Reflexionsteil. Das ist das Alarmsignal oder das Warnsignal für, es fängt gerade an, irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Irgendwo ist zu viel Dampf drauf. Ich brauche einen Moment der Ruhe. Ich muss mir das durchschauen. Dann sehe ich auch wieder klarer. Dann ist nicht so der Eichhörnchenmodus. Hierhin springen, dahin springen, dorthin springen und das Gehirn ist nur noch wuschig danach. Das war für mich auch also so dieses Corona-Ding hat auch ein, hat so ein, also bei mir auch so einiges gemacht und auch einige Herausforderungen mit sich gebracht, so im Lauf der Zeit. Ich hatte so nach dem ersten guten Vierteljahr, halben Jahr so das Gefühl, jeder Tag ist gleich. Man sitzt halt in seiner Tretmühle, man geht morgen, kriegt morgens nach dem ersten Kaffee ins Arbeitszimmer. Wurstelt da durch, man wird genervt, gestört von der ganzen Familie, bei der, also böse gesprochen, von der Familie, die auch was von einem möchte. Irgendwann schlappt man dann raus. Dann ist man jetzt noch in der blöden Situation, dass die Hobbys, das Hobby irgendwie so auch was mit Computer zu tun hat. Das heißt, man sitzt am Abend schon wieder vor derselben, also am selben Schreibtisch, womöglich noch vor derselben Kiste, macht Dinge. Es sind zwar andere Dinge, aber es ist schon wieder, also dasselbe Umfeld. Und dann fällt man ins Bett und am Wochenende ist dann auch irgendwie und irgendwie ist dann, stellt sich dann so das Gefühl ein, so des Hamsterrads. Und die Tage sind irgendwie alle gleich, fühlen sich gleich an und sind gleich grau. Und man weiß sogar noch, ist jetzt Montag, ist Mittwoch, so bin ich da ein bisschen also in der Richtung war ich unterwegs und da hat mir dieses Dingens hier tatsächlich geholfen. Und ich habe dann, also in diesem, ich habe mir dann abends, also zum Feierabend, wirklich bewusst 5 Minuten Zeit genommen, gesagt, okay, ich lese jetzt den Tag nochmal durch, stelle fest, okay, ich habe Sachen erledigt, ich habe Sachen erreicht, fühlt sich gut an und habe dann ganz bewusst mir ein Daily Achievement aufgeschrieben. Habe gesagt, okay, heute habe ich dies und jenes erreicht. Ich habe das und das knifflige Problem geknackt. Oder ich habe dem und dem Kollegen geholfen, der ansonsten vollkommen aufgeschmissen gewesen wäre. Und so ein Daily Achievement, das war dann im Rückblick, dann hat man es mal irgendwann mal wieder zurückgeblättert und dann, das waren so ein bisschen, ja, so die Highlights, die dann halt so wieder hochkamen. Mit, ah ja, klar, da hast du das gemacht, da hast du jenes gemacht. Und dann verschwand irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl mit, jeder Tag ist gleich und ja. Man tritt ja nur im Hamsterrad und so sinnhaft fühlt sich das alles gar nicht an. Mit einem Mal war das dann alles wieder präsenter. Das war eine feine Sache. Also genau dasselbe, aber mit einer anderen Motivation, liest man gelegentlich auch bei irgendwelchen Leuten, die einem so Karrieretipps geben wollen, was auch immer. Dort heißt sowas ganz Ähnliches, heißt dort unter dem Na läuft unter dem Namen Bragbook. Also schreib dir mal auf, womit du bei deinem Chef angeben kannst, weil beim nächsten Mal, wenn du über eine Gehaltserhöhung verhandeln möchtest, beim nächsten Jahresgespräch, wird er dich fragen, ja, warum? Und üblicherweise ist jetzt, wenn man sich da nichts vorbereitet hat oder sowas, sitzt man da und sagt, ja, weil ich gut bin oder so, oder ich finde, ich hätte es verdient oder so, das ist alles eher so wachsweich. Wenn man dann aber über so eine Liste mal in Vorbereitung auf das Gespräch drüber gehen kann und dann sagen kann, ja, erinnern Sie sich noch an damals, an das Projekt dort und dort, wenn Sie mich nicht gehabt hätten, dann wär der ganze Laden vollkommen aufgeschmissen gewesen. Und wenn man da mal so im Plauderton 3, 4 Punkte bringen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass da sein, dass das bei das Gegenüber deutlich mehr die Argumentation sieht. Auch eine Sache, die ich in letzter Zeit angefangen, also das mache ich gerade jetzt wieder weniger, was ich jetzt aber mal in letzter Zeit versucht habe anzufangen, ist mir für jeden Tag ein TIL aufzuschreiben, ein Today I Learned. Was habe ich heute Neues gelernt? Weil ganz ehrlich, man nimmt quasi jeden Tag irgendwas mit, eine Kleinigkeit, entweder im Job oder irgendwo drumherum. Und es ist einfach nettes aufzuschreiben, also aufgeschrieben zu haben, weil erstens mal, man vergisst so unglaublich schnell wieder was, wenn man es mal aufgeschrieben hat und dann beim Durchblättern ein paar Wochen später wieder sieht, denkt man sich, ach Mensch, da war doch. Und also man hat es einfach fixiert und beim Zurückblättern gibt es ist die Erinnerung und dann auch wieder eben dieses, ne, positive Gefühl mit, es geht irgendwie mit einem vorwärts und man tritt nicht nur auf der Stelle. So, habe ich noch einen Comic über. Über Eichhörnchen, die davon träumen, reich und berühmt zu werden. Weil dann kann ich mir alles kaufen. Ja, was willst du dir denn kaufen? Ja, Kekse. Ja, was willst du? Sag doch gleich, dass du Kekse willst. Ich schenke dir Kekse. Also für manche Träume oder was auch immer gibt es manchmal eine Abkürzung oder einen anderen Weg. Und auch da ist diese Reflexion vielleicht ein hilfreiches Werkzeug, sich mal darüber nachzudenken, wenn man sich irgendein Ziel vorgenommen hat und möglicherweise an der verfahrenen Stelle steht. dass man sich, dass man auf den Trichter kommt, den ein oder anderen Haken zu schlagen. So, das wäre es im Prinzip, wie das Ding funktioniert, wie es benutzt wird. Werkzeug. Irgendwo muss ich das Ding ja reinschreiben. Und ich kann euch sagen, nach Werkzeug gucken macht Spaß. Also ich habe so dieses mit dem, ich will von Hand schreiben, habe ich so das Schreibhandwerk so ein bisschen wiederentdeckt. Und Rules of the Internet 34 möchte ich den Korollar Regel 34a hinzufügen. Wenn es etwas gibt, dann gibt es eine Nerd-Subkultur. Wenn es Flugzeuge gibt, gibt es Planespotter. Wenn es Züge gibt, gibt es Trainspotter. Ich meine, IT-Nerds, da brauche ich nichts drüber sagen. Es gibt aber auch Schreibnerds. Ist unglaublich. Es gibt Schreibutensilien, Blogger, es gibt YouTube-Channels. Man kann auch unglaublich viel Geld da drin vergraben, etc. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam, irgendein bei irgendeinem Thema den Deckel aufzumachen und feststellen, dass es Nerds gibt. Total irre. So, wenn ich ein Bullet Journal anfangen möchte, ich muss es irgendwo reinschreiben. Also ich brauche so eine Kladde, also irgend so ein gebundenes Buch. Da ist die Frage, wie groß will ich das? Dran denken, ist es ein Arbeitsmittel und es soll idealerweise allgegenwärtig sein, also dass ich es überall mitnehmen kann. Es darf nicht irgendwie ein Riesenmonster sein, weil das stecke ich ungern ein. Also nicht zu groß, nicht zu klein, was da die persönlichen Präferenz ist, das muss man rausfinden. Die Klassiker in dem Bereich, da gibt es natürlich noch viel mehr, wären irgendwie die Leuchtturm 1917 Bücher oder die Moleskine Bücher. Die Leuchtturmdinger, die haben, glaube ich, alle ein Hardcover. Die Moleskine, die sind, die gibt's, also der Klassiker davon ist so soft, so schlapprig. Also die diverse Literaturgrößen schwören auf die Dinger, weil man es halt auch mal ein bisschen zusammenrollen kann und in die Innentasche stecken kann. Also ich kenne die Moleskine halt, oder Moleskine, ich kenne sie daher, dass sie flexibel sind. Und manche Leute lieben das, manche Leute hassen das. Ich habe die beiden jetzt mal exemplarisch genannt als Klassiker, weil man sieht es halt immer wieder. Es ist schönes Material, das Papier ist auch ganz gut, also schreibt sich ganz gut drauf. Es gibt natürlich Unmengen andere Sachen. Auf die Papierqualität wollte ich einen Hinweis machen, weil es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich auf billigen Kopierpapier skribbel, was einfach eine raue Oberfläche hat, oder ob ich hübsches Schreibpapier habe. Ansonsten, es funktioniert das, was für euch insbesondere, also das Wichtige ist, das Format muss passen und ihr müsst da drauf gerne schreiben wollen. Das sind die Kriterien dafür. Ich persönlich bin einer, dem irgendwie irgendwas, also deswegen habe ich jetzt hier ein extra Kapitel über Werkzeug gemacht. Kennt ihr möglicherweise auch sowas wie, ich sag mal, Beispiel Staubsaugen oder Fenster putzen. Macht keiner gerne, macht keinen Spaß, aber wenn das Werkzeug dann auch noch Grotte ist, dann macht man es doppelt ungern. Wenn wenigstens das Werkzeug was taugt dafür, dann ist es schnell vorbei und dann rafft man sich eher auf. Und ich übertrage das jetzt da mal, wenn man ein hübsches Schreibgerät hat, eins, das gut funktioniert, und dann noch eine brauchbare Schreibunterlage oder wo man dann, also Büchle oder was auch immer, wo man reinschreibt, dann macht es mehr Spaß. Dann ist die Schwelle, das in die Hand zu nehmen, niedriger. Und das ist genau das, was man braucht für so ein Bullet Journal. Es muss Spaß machen und die Schwelle muss möglichst niedrig sein, das Ding in die Hand zu nehmen, um kurz zwei Worte reinzuschreiben. Ich zeige euch mal, wo ich hängen geblieben bin. Da hat mich eine Bekannte draufgebracht. Die kam irgendwann mal her und sagte, ja, sie hat da so Bücher von Atoma. Gibt's auch bei Staples ein kompatibles System. Das Original Atoma-Papier scheint mir glatter und hübscher zu sein. Wie auch immer. Die Idee ist da, man sieht es ja auf dem Bild so in etwa. Es liegt auch, ich halte es gerade nochmal in die Kamera, es liegt sehr flach. Wenn man es aufschlägt, ist in der Mitte der Ring, der trägt nicht sehr auf. Man kann auf die linke Seite halbwegs, also ohne größere Störung rüberschreiben. Es geht, es geht, man kann es Papier, aber man kann, der Clou ist eben, wie bei einem gelochten Buch oder sowas, kann ich die Seiten rausnehmen. Die haben alle so eine Lochung am hinteren Rand und die Stabilität vom Papier reicht aus, das Papier da drinnen zu halten. Und wenn ich nicht zu grobmotorisch zu Werke gehe, kann ich so eine Seite x-mal umheften. Und das fand ich, also die hat mich, die führt auch Bullet Journal und das war für mich so der Selling Point, weil mit diesem Threading, mit dem Umheften oder sowas, da war ich skeptisch, ob das für mich funktioniert. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, Mensch, ich kann schreiben und wenn ich was geschrieben habe und feststelle, es gehört woanders hin oder ich brauche nochmal eine Seite, ich kann es einfach vorsichtig rausnehmen und woanders einheften. Was man damit aufgibt, das ist der Nachteil, den möchte ich nicht ungenannt lassen, eine doppelseitig gestalten für eine Übersicht oder sowas oder wenn man doch Bock hat, irgendwas zu ein bisschen mehr, bisschen seine, wenn man doch noch seine künstlerische Ader entdeckt und mal sagt, ha, ich will irgendwas über die Doppelseite machen oder sowas, geht damit natürlich nicht richtig. Das ist der Nachteil, also irgendwie die flachliegende Doppelseite, wo ich ohne irgendwas einfach quer rüber malen kann, das hat man damit nicht. Aber für mich war das so der Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, ich probiere es und ich schleppe das Ding immer noch rum. Also dieses Ringsystem, also diese Ringe, wo man gelochtes Papier reinheften kann, das kann man bei Staples im Laden kaufen, ja. Allerdings, was Staples nicht hat, was es nur bei Atoma und damit nur im Webshop gibt oder bei einigen anderen Händlern, sind, Staples hat nur Plastikringe und ich fand die Metallringe total schnieke, dann hatte ich mir die rausgelassen. Und was Staples hat, das Papier, ich habe es nicht selber gehabt, mir wurde nur gesagt, das ist vom Schreibgefühl nicht ganz so schön. Und was Atoma im Sortiment hat, was Staples nicht hat, ist dieses Papier in nicht quietschweiß, sondern leicht cremefarben mit Punktemuster drauf. Oh, ich liebe das Zeug einfach und dann habe ich da halt einmal Schitte geschrien und halt Versand gezahlt und aus Belgien mir ein Päckchen kommen lassen. So, Schreibzeug. Es gibt Umschauen, es gibt 35 Möglichkeiten. Ich persönlich bin ein Fan von Engschreiben können und dünnem Strich. Und auf die Weise bin ich, das, was jetzt da auf dem Bild ist, das sind die Stiftchen, die bei mir im Mäppchen liegen. Die sind von Uniball. Das sind es so Gelroller und die haben eine Spitze mit 0,3, 0,4 mm. Die machen ganz feine Linien. Ich persönlich stehe total drauf. Meine Frau wird wahnsinnig, wenn sie das sieht. In den Laden gehen, Stifte ausprobieren. Nimmt irgendwas, was Spaß macht. Andere Variante, wenn man sagt, man hat Bock mal wieder irgendeine Skizze zu machen und da will ich keinen Stift machen, ich möchte mit Bleistift arbeiten. Oh, da gibt es auch viele, viele coole Sachen. Ich wollte es ausprobieren und dann sah ich bei der besagten Bekannten, die hatte einen Fallminenbleistift. Also die diese dicken Minen reinbekommen, aber nicht eben als Fallmine, wo er beliebig rausfällt, sondern mit so einer Druckmechanik wie so mit den dünnen Minen. Der ist bei mir im Fundus und ich nehme ihn immer wieder gerne, wenn ich irgendwas zeichne, irgendwelche Skizzen mache oder sowas. Sollte man doch in die Richtung sagen, okay, ich möchte mal irgendwie also Überschriften fetter schreiben, jetzt, also insbesondere bei mir hat sich jetzt angeboten gehabt mit dünnen Stiften. Ich landete dann bei den Tombow-Stiften, die haben so eine Art Pinselspitze, die gibt es in weicher und in härter. Wer noch skeptisch ist mit Kalligrafie, kann ich überhaupt nicht, der nimmt mal die härtere Spitze, man kann mal die weichere probieren. Das ist so ein bisschen so der Kalligrafiestift für ohne Diskriminierung der Linkshänder, weil er keinen Keil hat, sondern einfach eine weiche Spitze hat, wo man aber fester drücken kann und dann gibt es einen breiteren Strich. Ich sag euch jetzt, wie gesagt, ich sag euch nicht, was ihr kaufen soll, ich mache hier keine Bestellliste, ich erzähle euch jetzt gerade hier, was ich an Material gesehen habe und was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, was mir Spaß macht. Geht in den Schreibwarenladen, probiert Sachen aus. Irgendwie den Eindruck habe ich, wenn wir also so jetzt so nach ein bisschen rumgucken, so der Eindruck, der bei mir irgendwie haften geblieben ist, subjektiv, coole Schreibmaterialien kommen irgendwie aus Japan. Zumindest alles, was ich da irgendwie, an die Sachen, an denen ich hängen geblieben bin, war dann alles, also Uniball, Tombow, sind alles japanische Marken. Um dann die Ausnahme noch hinten ranzuhängen, die sind aus einem anderen Kontext bekannt geworden. Die Firma Neuland, für große Marker, für große Stifte, für Whiteboards und sowas. Die haben aber auch feines Schreibmaterial für kleiner. Die sind, die Stifte, ich finde charmant, man kann sie nachfüllen. Und sie so beim Schreiben auf Papier, sie schlagen quasi nicht durch, obwohl es welche gibt, die auch fetter sind. Ich habe mir jetzt mal welche angelacht mit einer Pinselspitze, nachdem ich festgestellt habe, dass ich mit den Tombows tatsächlich gern arbeite. Die haben jetzt wirklich eine ganz weiche Pinselspitze. Das wirklich, fühlt sich wirklich an wie ein Pinsel. Muss ich auch noch ein bisschen üben, aber es macht mir Spaß. Deswegen sind sie jetzt mal im Sortiment gelandet. So, die Nörderei kann man jetzt natürlich noch weiter treiben, weil irgendwo müssen die Stifte ja hin und ich will sie ja dabei haben. Da gibt es zum Beispiel so Federmäppchen, die haben ein breites Gummibändel drumherum. Das heißt, das kann ich um meinen Klatten einfach drumherum Gummibandel, damit hält er zu. Ich habe die Stifte dabei, ich habe alles in einem Stück. Keine Ahnung, 3,50 Euro, schaut witzig aus, funktioniert, ist toll. Ich kann das auch fancy machen, ich kann mir, ja, es gibt so Stiftrollen, gerade so aus dem Japanischen, gibt es so ganz tolles mit wunderschönen, hübschen Mustern und sowas. Oder, mein Gott, ich kann die Variante 150% Nerd gehen und mir so einen Stifterhalter selber 3D drucken zum Beispiel, wo jeder Stift maßgeschneidert genau reinpasst und reinklipst. Das war mein erster Wurf, bevor ich jetzt momentan das Schlampermäpple habe. Ja, ausprobieren, Spaß haben, ist eine tolle Sache. Und wenn man da rumgräbt, man entdeckt unglaublich Zubehör, von dem man wusste, dass es vorher nicht mal gibt. Und das müssen jetzt noch nicht mal Washi-Tapes und so für Deko und Schwirlefanz sein. Bookdarts kannte ich vorher so als hübsche Lesezeichen für Romane. Statt dem üblichen Papierlesezeichen, halt aus ganz dünnem Blech und Laser gecuttet und 3 Stück für erstaunlich viel Geld. Wenn man keine Berührängste hat mit, dass da irgendwo ganz subtil ein Kreuzle drauf ist, findet man so aus dem amerikanischen Sprachraum sogenannte First Keepers für die Leute, die Bibel durcharbeiten, um sich die Bibelsprüche zu markieren. Da kriegt man dann ein Döschen mit 100 Stück für kleine Münze, dann muss man also auch nicht weinen, wenn davon mal was verloren geht. Und ich habe die Dinger bei mir drin, um einfach Lesezeichen zu haben für, wo ist mein aktuelles Daily, wo ist mein aktuelles Weekly, wo sind die Collections, mit denen ich gerade viel arbeite. Da muss ich nicht immer blättern. So, ich hatte ja anfangs angekündigt, ich fange so an mit dem Offiziellen und ich schlittere jetzt gerade, ihr merkt es gerade schon, ich schlittere gerade immer mehr zu dem hin mit, was treibe ich so und meine Adaption von dem Ganzen, wie ich es jetzt gerade verwende. Meins ist teildigital. Also es gibt Sachen, die sind bei mir immer noch 100% digital. Also da ist das Smartphone die führende Information. Adressbuch hat da nichts, schreibt da auch nichts drüber, aber ich erwähne es mal, Adressbuch ist bei mir im Smartphone, beziehungsweise ja, familiengeteilt. Dasselbe gilt auch für den Kalender. Ich würde kirre werden, wenn jeder bei uns in der Familie seinen eigenen Kalender führen würde und man müsste immer mühsam gucken, wann hat denn eigentlich wer welchen Termin, worauf muss man denn achten. Das will ich zusammen haben. Der Kalender wandert bei mir nach wie vor, wird übertragen ins Bullet Journal. Halt genauso, wie er es beschrieben hat, Vogelperspektive, die wichtigen Ereignisse. Sachen, die größere Teile eines Tages blockieren, einfach, dass ich eine vernünftige Zeitplanung machen kann. Genauso Ereignisse, die Vorbereitung fordern, wie wir haben Donnerstag hältst einen Vortrag über Bullet Journaling oder sowas. Und dann ja, konsequenterweise Dinge, die eine Deadline haben. Also, keine Ahnung, bis dann und dann muss das und das abgegeben worden sein. Steuererklärung bis 31.08. whatever. Sachen, an die ich mich erinnern möchte, wie, also wichtige Ereignisse wären Sachen, an die ich mich erinnern möchte, also auch die, die ich erinnern möchte, wie Geburtstage, wo ich unbedingt dran denken möchte. Gratulieren. Also na, ja, leitet sich ein To-Do sozusagen davon ab. So, der Anfang des Buchs ist bei mir, weil ich es umheften kann, macht es mit den Seitennummern wenig Sinn bei mir. Ich habe jetzt keinen Index. Ich habe dafür die Bookdarts zum Merken für Abschnitte und es gab so Trennblätter zum Einheften, habe ich da so aus Plastik oder sowas. Damit kriege ich ein bisschen Abschnitte gegliedert. Ein Deckblatt habe ich vorne drinne. Das fand ich eigentlich eine. Man sieht es immer mal wieder so oder so ähnlich. Ich habe bei mir jetzt ein Deckblatt reingemacht, wo ich kurzen, für den Fall der Fälle, dass mal irgendwas passiert, also keine Ahnung, gebummelt das Ding irgendwo liegen lassen. Jemand anderem ist das Zeug wenig wert, aber ich hätte es gerne wieder, also schreibe ich vorne was rein, von wegen lieber Finder, hier sind meine Kontaktdaten und wenn du es gefunden hast und du ehrlich bist, ich bin auch eine ehrliche Haut, ich verspreche dir einen Finderlohn. Oder für den Fall, der hoffentlich nie eintreten wird, keine Ahnung, vom Fahrrad gestürzt und sowas und gerade nicht in der Lage, irgendwie einen Satz zu verbalisieren, vorne Notfallkontakte rein. Wenn mir was passiert ist, bitte ruft folgende Telefonnummer an, die wollen wissen, was los ist. So. Dann immer die Frage ist, wie gesagt, Leute, die das Kalligrafie-Zeug sehen, kommt immer die Frage, wie sieht denn dein Log aus? Wie schaut's denn aus? Ja, also sehr unspektakulär. So sieht mein Monthly Log aus. Vorder- und Rückseite von so einem Blatt. Wie gesagt, das mit der Doppelseite ist bei mir ungeschickt, deswegen ist momentan, vielleicht experimentiere ich mal anders, auf der Vorder-Rückseite. Auf der einen Seite die To-Dos mit der Monatsüberschrift, auf der Rückseite die einfach erschnöde Liste von oben nach unten mit den Kalendertagen. Ich habe die Wochentage noch reingeschrieben und die Wochen Sonntag, Montag, den Wochenstart mit einer queren Linie markiert. Und da schreibe ich so die wichtigsten Sachen, die ich im Monatsüberblick haben möchte, rein. Wenn ich jetzt dann irgendwie einen Tracker hätte, von wegen ich möchte irgendwas jeden Tag machen, könnte ich jetzt dann von rechts her irgendwie Spalten anlegen zum Beispiel. Optisch unaufregend, aber es erfüllt den Zweck. Man sieht jetzt so ein bisschen, ich habe an manchen Stellen habe ich so graue Striche reingemalt, von oben nach unten. Ganz oben sieht man es über die Tage am Anfang. So ein grauer Balken, das habe ich mir so als Konvention gemacht, senkrecht von oben nach unten heißt freier Tag, also entweder Wochenende oder Urlaub. So. Ich habe vor geraumer Zeit angefangen, ein Weekly-Log, also nicht nur Monat und Daily zu haben, so habe ich es am Anfang gehabt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl immer, ich möchte immer die nächste Woche so ein bisschen vorbereitet haben, an welchen Tag muss ich an was denken oder sowas und habe deswegen angefangen, mir noch eben so ein Weekly-Log einzuziehen. Das schaut so aus, vollkommen unaufregend, paar Cashle über die Seite verteilt. Man sieht jetzt da, Samstag, Sonntag ist frei für mich, deswegen der graue Strich senkrecht runter. Wenn Tagen Urlaub wären, hätten die auch den. Was ich mache, im Gegensatz zur Ursprungsmethode, im Buch von Ryder Carroll, der schlägt ja vor, es gibt nur das aktuelle Monthly Log und ansonsten das Future Log. Weil ich in dem Buch so gut umheften kann und nicht das Problem habe, dass mein Daily Log irgendwann irgendwo gegen irgendwas anderes stößt, habe ich sehr einfach zu sagen, okay, ich lege mir immer schon das nächste Weekly und das nächste Monthly, das lege ich mir immer schon im Voraus an, dann kann ich nämlich da schon Sachen direkt reintragen. Also To-Dos, die für den nächsten Monat fällig sind, habe ich damit dann schon an der richtigen Stelle. So, und dann gibt es jetzt noch das Daily-Ding. Das schaut bei mir so aus. Und da kommen jetzt diese verschiedenen Farben von diesen Pinselstiften zum Einsatz. Man sieht jetzt hier, warum ich schreibe mir in zwei verschiedenen Stiftfarben. Ich mache Privates in der einen Stiftfarbe und das Geschäft in der anderen Stiftfarbe. Damit habe ich das auf einen Blick auseinander. Und ich arbeite im Geschäft nicht an einem Thema, sondern ich betreue mehrere Projekte und wechsle da normalerweise tagesweise. Manchmal bin ich aber auch innerhalb eines Tages einmal am Wechseln, wenn irgendwas dringend ist. Damit ich beim Zurückblättern, beim Zurückblättern schnell sehe, welche Blöcke in meinem Daily Log gehörten denn zu welchem Projekt, hat bei mir jedes Projekt eine Farbe und ich markiere die Blöcke entsprechend vorne dran farblich mit einem senkrechten Strich. Das funktioniert Also da gilt auch wieder, sicherlich, man darf es nicht übertreiben. Mit zwei, drei Farben geht es noch, wenn man mal 10 Farbschattierungen hat und erstmal eine Farbpalette nebenhalten muss, was war es denn? Oder irgendwie nachschlagen muss, was hatte ich denn wem vergeben oder sowas, dann ist es aus dem Ruder gelaufen. Aber mit zwei, drei Gruppierungen, damit hat man doch, glaube ich, ganz gut aufgeräumt und bekommt einen schnelleren Überblick. So. Ganz kurz noch was, wie ich, also ein Beispiel nochmal für größere Collections, weil das hat er ja auch vorgeschlagen gehabt, wie so Sub-Collections aussehen. Ich sagte ja schon, ich arbeite, habe im Geschäft, betreue ich mehrere Projekte, das sind natürlich größere Themen. Ich habe für jedes Projekt eine Collection und die hat dann eine Reihe von Unter-Collections, nämlich zumindest mal eine, mal also auch so eine Art Sammelbecken, zukünftige Themen, Themensammlung für was irgendwann mal gemacht werden sollte oder was cool wäre, wenn man das hätte. Da landen dann Ideen rein, wie habe auf Konferenz Tool XY gesehen, Mensch, das wäre doch was an der und der Stelle, schmeiße ich da rein, dann ist es konserviert und zwar im richtigen Projektkontext. Und so Subcollections für größere Aufgaben, ich hatte es vorhin gesagt, ja, keine Ahnung, Anwendung ABC auf OpenShift migrieren etc. oder sowas, das sind ja dann Sachen, wo man immer wieder was dazu notiert oder sowas, das kommt dann da thematisch sortiert dann mit rein. Noch ein anderes Beispiel, wie man eine Collection führen kann. Versuche mir anzugewöhnen, da arbeite ich noch dran, ich versuche mir anzugewöhnen, wenn ich Fachbücher lese, für jedes Fachbuch eine Fachbuch-Collection anzulegen, wo ich dann mich nötige, also entsprechend der Kapitelstruktur des Buchs für jedes Kapitel oder, na, okay, wenn das irgend so ein Monsterwerk ist, wo ein Kapitel dann immer gefühlt unendlich viel Seiten hat, kleinere Gliederung, für jeden solchen Abschnitt mir die Key Takeaways in wirklich wenigen Punkten reinzuschreiben. Zusammen mit Seitenverweisen, wo habe ich es im Buch gefunden, auf welcher Seite stand diese Information? Das ist. Also ist es ein viel intensiver, das ist nicht mehr nur Lesen, sondern das ist dann halt Arbeiten mit dem entsprechenden Buch. Das ist, kostet Mühe, weil ich mir nach jedem Kapitel überlegen muss, was hat mir der Autor jetzt eigentlich sagen wollen? Was waren die Punkte, die ich mitnehmen muss, die ich mitnehmen möchte aus dem, was ich gerade gelesen habe? Aber ich habe den Eindruck, dass ich damit das Gelesene einfach viel, viel mehr verinnerliche, beziehungsweise wenn ich mir nicht mehr sicher bin, was war denn da, ich schlage dieses Ding auf und lese es nochmal durch und dann kommt die Erinnerung wieder und wenn mir was unklar ist, na, ich habe ja Seitennummern reingeschrieben, wo ich wieder nachlesen kann. Und dann habe ich so als sozusagen als Appendix eine Subcollection für offene Fragen, Festhalten von Gedanken, wenn ich beim Lesen irgendwie mir irgendeine Frage kommt, so von wegen, ja, warum macht er denn das oder sowas? Möglicherweise wird es im Buch ja später erklärt, aber ich halte mir so einen Gedanken mal fest, ich schreibe mir zwei Worte dazu auf. So. Habit Tracker, Achievement of the Day, das habe ich euch alles schon erzählt. Dann, ja, meine Routine, wie ich mit dem Buch arbeite. Also, wie gesagt, also ich habe den Eindruck, also das Ding entfaltet dann sein volles Potenzial, wenn man es konsequent führt. Also wenn ich es nur ab und zu mal sage, ach, jetzt schreibe ich was und jetzt schreibe ich wieder 2 Tage nichts, na, ist blöd. Das heißt, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das heißt, ich habe jetzt mal wirklich versucht, mal Routinen zu formalisieren, was ich denn mache. Mein Ziel bei dem ganzen Zeug ist, ich will, also warum ich das mache und nach was ich das jetzt strukturiert habe, ich will nicht mehr von Terminen oder To-Dos überrascht oder überrollt werden. Ich will nichts vom Schirm verlieren. Ich möchte Hektik vermeiden, beziehungsweise einfach rechtzeitig erkennen, wenn es einfach zu viel wird, zu sagen, Leute, irgendwann, ja, anstrengend darf sein, aber Dauerstress ist nicht gut. Also, meine Routine. Fühl mich gut, morgen ist schon wieder Montag. Laune dahin. Der Tagesanfang. Neuer Tag bedeutet hinsetzen, Tasse Kaffee, Tasse Tee nehmen, das Ding aufschlagen. Monatsliste checken. Was ist also im aktuellen Monthly Log drin? Ist da irgendwas drin, was mich aktuell betrifft? Wochenliste checken. Habe ich für die Woche mir irgendwas notiert? Oder in dem Weekly für den heutigen Tag? die vorigen Tage mal nochmal durchblättern, was ist da an offenen To-Dos da gerade noch offen, wo sind also Böbeles, wo kein Kreuz durchgemacht wurde. Und dann bin ich ready to go. Dann mache ich meinen Tageseintrag im Daily, schreibe das Datum rein und los geht's. So, dann kommt der Kontextwechsel. Ich wechsle zwischen zwei Projekten. Ich wechsle von geschäftlich nach privat, was auch immer. Also kommt ja vor. Als erstes mal Braindump. Wo stehe ich gerade? Also Notizen, Aufgaben, Status, was ich gerade auf der Pfanne habe, irgendwie mal kurz notieren. Dann, ich hatte ja schon gesagt, ich habe für die Projekte habe ich eine Collection. Also wenn es eine Collection dazu gibt, die Collection aktualisieren. Die neue Collection aufmachen, also den Kontext, damit habe ich den alten Kontext abgeschlossen. Ich mache den neuen auf. Also ich blätter einmal die Collection auf, schaue mir da dran, was da gerade dran steht. Ich blätter in mein Daily zurück, schaue durch die letzten Aufgaben, die letzten Tage rüber, kontextbezogen, deswegen die farbliche Markierung. Schaue mir da durch, was da so an Punkten ist und dann bin ich hoffentlich drinne und kann möglichst nahtlos weit, weil ich habe ja beim Kontextwechsel, beim Beenden versuche ich ja Zustand zu konservieren. Damit bin ich hoffentlich möglichst schnell wieder im drinne, wo ich vorher aufgehört habe und kann da hoffentlich ohne möglichst reibungslos dran anknüpfen. So, schönste Moment am Tag, der Feierabend. Was dann für mich irgendwie dann auch gleich so die Tagesreflexion ist da. Also Kontext abschließen, Notizen und Ideen zum Tag mal notieren. Also jetzt ist noch im Kopf noch alles frisch mit, also ja, man ist fertig und K.O. oder sowas. Die Familie klopft schon an die Tür, aber vielleicht nimmt man sich ganz bewusst an der Stelle nochmal einen kurzen Moment Zeit, holt sich ein Glas Wasser oder was auch immer, Rechner aus, Ablenkung aus, schaut nochmal durch, überlegt, lässt den Tag nochmal Revue passieren. Was war heute, also was war gut, was war schlecht? Will ich mir so ein Today I Learned aufschreiben? Was wäre das heute gewesen? Habe ich irgendein Achievement of the Day, wenn man sowas führen möchte, etc.? Also ich schreibe, notiere mir da ein bisschen was dazu. Offene Aufgaben durchgehen, gegebenenfalls schieben, den nächsten Tag vorbereiten, mal gucken, was man da schon einmal reinspicken kann oder in den Tag reinschieben kann und damit ist der Deckel drauf. Auch noch zu den Notizen, Ideen zum Tag. Ich muss nochmal ausholen. Was schreibe ich in das Bullet Journal rein? Ich kann aus so einem Bullet Journal natürlich eine beliebige Datenmüllhalde machen. Also ich kann mir aufschreiben, wie oft ich auf Toilette war. Ich kann aufschreiben, wie oft das Telefon geklingelt hat. Ich kann also alles Mögliche tracken. Aber wenn ich mir etwas tracke dann oder was notiere, dann sollte ich mir überlegen, also es sollte nichts einfach nur wahllos in dem Ding drin lassen, sondern es sollte einen Grund haben. Der Grund kann aber ein ganz, ganz, der muss nicht irgendwie jetzt ein unmittelbares Ziel vor Augen haben, so von wegen, ich möchte das und das sammeln oder das und das Wissen muss konserviert werden. Das kann auch was ganz, ganz Persönliches sein. Das kann auch einfach sein, dass ich mir in der Notiz zum Tag reinschreibe, ich habe heute mit den Kindern dies und das gemacht und das war total toll. Und übrigens, es ist total schön, sowas später mal wieder zu lesen. Oder insbesondere bei kleinen Kindern, Kinder haben heute dies und jenes gemacht, zum ersten Mal, keine Ahnung, zum ersten Mal Zahlen gelesen. Oder haben heute diesen und jenen Klopper gebracht und sowas und haben wir alle geschimpft und danach haben wir Tränen gelacht. Das sind so kleine Anekdoten und so kleine Randgeschichten, die gehen, also, ja, Lifehack, Live-Tipp für alle werdenden Eltern oder sowas. Das vergisst man, diese kleinen Momente vergisst man so schnell wieder. Schreibt euch das irgendwo auf. Im Bullet Journal oder was auch immer. Habt ein Notizbuch neben dem Telefon liegen, wo alle Eltern hinkommen und alle Beteiligten rankommen. Schreibt sowas auf. Notizen zum Tag, ich schweife ab. Notizen zum Tag reinschreiben, was für euch persönlich von Wert ist. So, der Rest ist das Ganze eben jeweils immer nur noch mal eine Ebene weiter rausgezoomt sozusagen. Am Freitagabend mache ich die Wochenübersicht für die übernächste Woche, weil eine Woche im Voraus habe ich ja schon. Damit am Montagmorgen der Montagmorgen nicht anfängt mit, ich muss schon wieder einen Wochenplan malen, mache ich das am Freitag immer. Aufgaben konsolidieren, schieben, rausstreichen, die kommende Woche einmal in Überblick bringen, was passiert an welchem Tag, was muss ich auf der Pfanne haben und dann ab ins Wochenende. Und der Monat schaut wenig überraschend, nicht anders aus. Monatsanfang, ich mache die Monatsübersicht für den nächsten Monat, dass ich einen Monat im Voraus wieder habe. Den Monatsablauf einmal durchschauen, planen, gibt es irgendwelche Sachen, Termine, die ich unbedingt auf der Pfanne haben musste, und dann kann es losgehen. Das Jahr habe ich jetzt da draus gelassen. Neues Jahr, neues Buch. Die Empfehlung ist, mit dem neuen Jahr einen neuen Klatten anzufangen. Also wenn man so Klatten macht, einen neuen Klatten anzufangen. Wenn man damit vielleicht beim letzten irgendwie noch Platz verschwendet, das macht das Ganze dann irgendwie übersichtlich. Ja, richtig, was bei diesem Threading, bei diesen Referenzen wenn man Sachen hat, die über lange Zeit gehen, die über ein Buch hinausgehen, da kann man natürlich nicht nur die Seitennummern reinschreiben, was davor war, sondern wenn es im vorigen Buch war, man kann natürlich auch seine Bullet Journals der Reihe nach durchnummerieren und dann sagen, ja, das war in Bullet Journal, naja, N-1 auf Seite sowieso, und dann hat man da auch die Referenz über Bücher, über Band, Buchbandgrenzen hinweg. So, jetzt habe ich euch tatsächlich, ich glaube es ja gar nicht, anderthalb Stunden über Bullet Journal hoffentlich nicht nur zugetextet, sondern auch hilfreiche Informationen rübergeworfen. Also was für mich so hängen geblieben ist, ist so das Gefühl, so mindestens genauso wichtig ist, wie die inhaltliche Struktur sind, so diese Routinen drumherum mit, ich mache ganz diszipliniert beim Kontextwechsel, Kontext abschließen, neuen anfangen. Mir persönlich ist das eine ganz gute Stütze. Das Ganze ist, wie gesagt, keine Religion, keine starre Struktur. Das ist ein Serviervorschlag. Mix and Match, umgucken, was andere machen, ausprobieren, wieder weglassen. Everything goes. Es muss Spaß machen. Dann benutzt man das Ding auch. Und wie gesagt, der letzte Takeaway, so ich hatte am Anfang, naja, ich brauche halt einen Stift dafür oder sowas, und dann landete ich da irgendwie in dem Kaninchenbau mit lauter Schreibzeug und sowas. Also Papier und Schreibzeug macht Spaß, also die Benutzung macht Spaß, und das Ausprobieren ist auch nett. Jo, dann bin ich fertig. Ich werfe einmal nochmal für die beiden Bilderautoren nochmal besondere Bildercredits rüber. Die einfach sehr, sehr nette Comics machen, und die haben einfach so großartig gepasst auf hier. Deswegen bekommen die noch eine Honorable Mention hier am Schluss. Damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn ihr noch Fragen habt, schmeißt Dinge in den Chat oder macht's Mikro auf oder sowas, können wir noch ein bisschen quatschen.